In dieser Episode werfen wir einen Blick auf unseren Backend-Technologie-Stack. Building a Product, der Podcast aus der Entwicklerwerkstatt. Begleite uns bei der Entstehung unserer neuen Software von Null bis Release. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Sven Wiegand, CTO bei OrgaVision.
Ich bin Benjamin Hagemeister, Backend-Entwickler bei OrgaVision.
Genau, und heute sind wir ja dementsprechend nur zu zweit. Und heute soll es gehen um unseren Backend-Technologie-Stack, wo wir einfach mal einen detaillierteren Blick drauf werfen wollen und dann auch erklären wollen, warum wir uns für bestimmte Sachen und gegen andere Sachen entschieden haben. Ja, was waren eigentlich so unsere Kriterien für die Auswahl von Themen?
Ich könnte jetzt wieder so anfangen wie in der letzten Episode, alles was cool ist, was wir schon wieder immer mal machen wollten, aber nein, das stimmt so einfach nicht. Im Endeffekt sind es halt einfach auch die Sachen, mit denen wir durchaus schon Erfahrungen haben, idealerweise gute Erfahrungen natürlich, allerdings durchaus auch gemischt mit Sachen, wo wir denken, naja, da haben wir vielleicht eher schlechte Erfahrungen gemacht, lass uns doch mal das und das jetzt auch machen, womit wir schon ein bisschen gute, bessere Erfahrungen gemacht haben, aber Erfahrung ist dabei ein ganz, ganz wichtiger, ausschlaggebender Punkt.
Ja, genau. Das basiert dann auch wiederum auf unseren Erfahrungen, wo wir in der Vergangenheit durchaus umfangreiche Projekte mit Sachen begonnen haben, wo wir niemanden im Team hatten, der das ernsthaft schon mal in der Realität eingesetzt hat. Ne? Ich denke da so an Wicked als Web-Framework, ist schon lange her, müssen wir zu unserer Verteidigung sagen.
War eine super Entscheidung.
Ja, und das zeigt dann halt doch, dass man da dann in erhebliche Probleme reinläuft. Und gleichzeitig ist es halt so, dass ja hier auch ein Business Need dahinter steht. Ne? Also wir wollen innerhalb eines Jahres ein Produkt liefern, ein MVP, ein Minimal Viable Product. Und dementsprechend bietet es sich an, Sachen zu nehmen, wo wir halt wissen, wo die Stärken und Schwächen liegen. Auch wie, wenn du sagst, es an einigen Stellen halt anders ist und wir uns doch für was entschieden haben, wo wir noch nicht ganz so viel Erfahrung haben. Und auch noch wichtig, Erfahrung betrifft hier zum einen natürlich die Entwicklungsseite und zum anderen auch die Betriebsseite, die da auch eine große Rolle spielt. Aber das werden wir auch bei den einzelnen Punkten differenzieren. Na, dann fangen wir ganz vorne an, nämlich beim Thema Programmiersprachen.
Ja, wir haben uns dafür entschieden, Kotlin zu verwenden. Ich könnte mal meine Begründung dafür ganz einfach zusammenfassen. Java kommt nicht in Frage und Scala hätten wir ja auch nicht durchgesetzt bekommen. Nein, also im Endeffekt ist es halt so, Kotlin ist auf jeden Fall die modernere Programmiersprache als Java und hat da einige massive Vorteile, so im Hinblick, was geht an funktionaler Programmierung und ähnliches. Haben wir ja auch schon eingesetzt, also auch in einem anderen Projekt haben wir ja angefangen, zunehmend halt neue Sachen in Kotlin zu machen und auch bestehenden Java-Code auf Kotlin umzustellen. Und von daher hat es sich halt einfach angeboten, das hier auch zu machen und zwar gleich von vornherein und durchgängig, also kein Gemisch aus verschiedenen Sachen. Und so haben wir hier halt auch wieder die Sachen, wir nutzen was, womit wir Erfahrung haben, womit wir uns auskennen, in einigen Teilen schon sehr gut, in anderen Teilen bestimmt noch nicht ganz so gut, wie es möglich wäre. Was aber gleichzeitig durchaus auch noch moderner ist als, also in dem Fall eben Java, was noch die Alternative gewesen wäre.
Ja, genau. Also wir haben auch beide schon in der Vergangenheit in Scala gearbeitet, ne? Aber da ist der riesige Unterschied der, weshalb es für unser Kernprodukt nicht in Frage kam, dass schlecht Interoperabilität zwischen Java und Scala, sie ist natürlich gegeben, weil es beides auf einer Java Virtual Machine basiert. Aber ja, einfach von den Programmierparadigmen und dem, was der Scala-Compiler auch generiert, hat das einfach nicht gut gepasst.
Ja, insbesondere, wenn man dann halt eine Mischung hat, weil man halt bestehenden Java-Code hat und dann schrittweise um Scala ergänzen oder umstellen will, das ist da einfach deutlich schwerer.
Genau. Und deswegen kam es für unser Core-Produkt nicht in Frage und da wir dann halt hier auch nicht mit was ganz anderem arbeiten wollten, im neuen Produkt haben wir uns dann halt entsprechend, oder stand überhaupt nicht zur Debatte, sind wir ehrlich.
Ja, wir haben nicht wirklich darüber gesprochen, es stand von vornherein fest.
Genau. Ja, wie sieht's denn, wie schätzt du denn da die Situation mit Java ein? Also ich meine, es hat ja schon an einigen Stellen, in den letzten Jahren hat ja die Geschwindigkeit ja doch ein bisschen zugenommen. Und zum Beispiel gibt es ja da tatsächlich Pattern-Matching, ja, also wer noch nie damit zu tun hat, das hat nichts mit regulären Expressions zu tun, sondern ich sag mal, da geht es um Switch Case on Steroids, wenn man es so nennen will. Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die bietet Java inzwischen, Kotlin aber nicht.
Naja, Kotlin schon, aber inzwischen eingeschränkter als Java, muss man ja tatsächlich leider sagen. Mhm. Da sind auch, mit meines Erachtens muss da Kotlin auch noch nachliefern, da muss noch mehr kommen, denn ansonsten wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen schwer noch zu rechtfertigen, warum man nicht einfach direkt Java verwendet. Was ich halt bei Java immer noch sagen muss, ist, ich sage, so viele funktionale Konzepte fühlen sich da für mich fremd an. Man merkt halt, dass sie irgendwie nachträglich eingebaut Stream wurden. API. Und ja, genau. Und ich finde das zum Teil, also wenn ich es dann mal in Java machen muss an irgendeiner Stelle, dann brauche ich erstmal wieder eine Weile, um zu verstehen, wie es geht. Gut, das ist natürlich auch eine Sache, dass ich es nicht oft mache, aber ich finde es dann auch zu komplex, zu kompliziert. Das geht in Kotlin deutlich, deutlich einfacher.
Und das Thema interessiert mich einfach, weil ich da gar nicht so drin stecke, weil ich tatsächlich nie praktisch in Kotlin programmiert habe. Ne? Also ich habe ganz früher C++, dann Java jahrelang und dann Scala gemacht und TypeScript ganz viel. Aber Kotlin habe ich keine praktische Erfahrung. Wie ist es denn da mit Pattern Matching? Was geht denn da und was geht nicht? Ist jetzt ein bisschen sehr detailliert, aber interessiert mich einfach.
Also im Endeffekt, es geht schon eine ganze Menge. Du kannst halt so Sachen machen, dass du halt sagst, ich habe hier irgendwas, ich weiß gar nicht genau, was für ein Objekt das ist. Und wenn es jetzt halt das ist, dann mache ich das. Wenn es das ist, mache ich das. Wenn das, mache ich das und ähnliches. Kannst halt im Zweifelsfall, wenn du in die When-Bedingung gar nichts reinschreibst, kannst du auch kompliziertere Bedingungen machen, dass du dann halt sagst, okay, wenn jetzt, gib in eine Funktion Person-Objekt rein und dann mache ich in einem When, wenn der Vorname sowieso ist und der Nachname länger als das, dann mach das und ähnliches kannst du dann machen. Das ist immer eine Sache, wo es mir so geht, wenn ich so ein When sehe, ohne dass irgendwie ein konkretes Objekt da drin steht, auf das geprüft wird, fühlt sich das für mich immer ein bisschen komisch an, weil ich es halt von Scala auch wirklich anders kenne, aber an einigen Stellen geht es einfach nicht anders.
Aber sowas wie Objekte dekonstruieren im Rahmen des Pattern-Matching, sowas geht dann nicht?
Nee, sowas geht nicht, das hatte ich gerade sagen wollen. So eine der Sachen, die mir am meisten fällt, ist das Dekonstruieren. Ist auch ein nicht nur von mir, sondern von anderen gewünschtes Features. Aber soweit ich weiß, gibt es ja auch aktuell keine Pläne, das umzusetzen. Ja, was ich auch durchaus bei Scala häufiger genutzt habe und sehr schön fand, was ich jetzt aber nicht so essentiell wichtig finde, ist die Verarbeitung von regulären Ausdrücken über ein When. Also dass du da drin halt das auf die Gruppen zugreifen kannst, die dann matchen müssen, um dir irgendwas rauszuholen. Das geht in Scala schon auch sehr schön und elegant. Das geht in Kotlin so auch nicht. Mhm. Aber ja, also es geht schon einiges.
Ja. Naja, und wenigstens ist das When da auch ein Expression, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ist eine Sache, die mich in TypeScript immer noch sehr stark nervt, dass der Switch-Block da halt immer noch eine Nicht-Expression ist, sondern ein
Statement.
Statement war das Wort, was ich suchte, genau. Und das macht einfach das funktionale Programmieren ein bisschen schwieriger.
Ja,
und was natürlich auch noch gegenüber Scala fehlt bei Kotlin, ist einfach eine richtig schöne funktionale Collection Library. Ne? Da hat sich, glaube ich, auch immer noch nichts im Kern geändert. Das heißt, wo wirklich mit Immutable Collections gearbeitet wird, das fand ich damals bei Scala wirklich, das war großartig. Wenn man sich da erstmal dran gewöhnt hat, war das eine komplett andere Arbeitsweise, die man hatte.
Zum Thema Expressions, es ist in Kotlin übrigens auch ein If, eine Expression, also auch da kann man was zurückgeben. Das sind auch so Sachen, das bei Java meines Wissens noch nicht der Fall, wobei ich jetzt die letzten Entwicklungen bei Java auch nicht so im Detail verfolgt habe, deswegen weiß ich es nicht wirklich. Und das ist halt, wenn man wirklich funktional programmieren will, ist das auch eigentlich fast schon essentiell, dass es im Idealfall alles eine Expression ist.
Genau. Gut. Dann kommen wir zu dem Part, der mir mal total auf die Nerven geht. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, das Bildsystem. Das ist für mich irgendwie so ein notwendiges Übel. Andere können sich darin verlieren. Ich finde es einfach nur lästig, mich mit den Dingern zu beschäftigen. Aber erzähl mal, was macht man da?
Kann ich verstehen. Wir verwenden Gradle. In dem Fall, was Erfahrung angeht, ist es halt auch wieder so, hier in der Firma setzen wir Gradle und Maven ein. Wobei ich glaube, das erste Gradle-Projekt habe ich auch mit eingebracht, weil ich halt aus der vorherigen Firma schon einiges an Erfahrung mit Gradle hatte. Ich glaube, Bildsystem ist dann im Zweifelsfall was, wenn man ein Projekt aufsetzt, sollte man das verwenden, wo man wirklich Erfahrung hat und was einem dann irgendwie auch noch am ehesten Spaß macht, falls das bei einem Bildsystem geht. Wenn man sich mal im Internet ein bisschen umguckt und gerade auch mal so diesen Vergleich sucht, Gradle versus Maven, dann findet man natürlich jede Menge Beiträge von Leuten, die eins der beiden Systeme hassen und sagen, dass man auf jeden Fall das andere nehmen sollte und auf gar keinen Fall das.
Hat sich also auch zur Religion entwickelt, genau wie die Programmiersprache und die Entwicklungsumgebung. Ja.
Genau, genau. Was ich da ganz interessant finde, ich bin so sehr oft auf Beiträge gestoßen, wo halt Leute, die halt für Maven waren und gegen Gradle, wo dann so Argumente kamen wie, Gradle hat eine steile Lernkurve, das ist halt mühsam, das zu lernen. Man braucht dann im Grunde irgendwie einen Experten im Team und wenn der dann mal krank ist, dann geht gar nichts. Und außerdem, was ich da auch oft schon gelesen habe, sind dann so Sachen, hey, es ist ein Bildsystem, ich will keine DSL lernen, ich will es einfach nur verwenden. Ich bin da jetzt in einer interessanten Situation. Meine Java-Erfahrungen haben angefangen in einer Firma, die angefangen hat mit Java, bevor es Maven gab, die demzufolge Arndt als Bildsystem hatten.
Kenne ich auch noch, ja.
Und danach...
Skripte schreiben in XML, ne?
Ja, genau. Ja. Und danach war ich in einer Firma, wo wir dann halt erst mit Gradle gearbeitet haben und dann mit Scala, also mit SPT dann später. Und erst hier bei OrgaVision bin ich das erste Mal wirklich intensiver mit Maven in Kontakt gekommen. Und ich kann halt nur sagen, Maven hat auch eine steile Lernkurve. Ich glaube, das hat viele, die es halt seit Jahren einsetzen, die haben das vergessen, weil es halt ewig her ist. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es jetzt keineswegs so ist, dass jeder im Team das Bildskript im Detail kennt und irgendwie einzelne Punkte erklären kann. Ich finde es dann schon auch an vielen Stellen einfach wahnsinnig sperrig, was auch dem Format geschuldet ist. Also XML mag für Maschinen gut verarbeitbar sein, aber ich bin keine Maschine, ich kann XML nicht gut lesen. Ich finde das einfach nur mühsam. Und im Endeffekt muss man sagen, all diese Argumente, die könnte ich jetzt genauso gut auch gegen Maven bringen, weil ich halt Gradle vorher gelernt habe und es einfacher finde. Im Endeffekt ist es alles Quatsch. Das, was die meisten Entwickler regelmäßig mal machen müssen, ist irgendwie Dependencies hinzufügen, Versionen aktualisieren. Und das kriegt man auch hin, wenn man wenig bis keine Erfahrung mit dem Bildsystem hat und halt dann irgendwie mal ein paar Kommandos auszuführen. Wenn man es nicht sowieso über die Entwicklungsumgebung macht, das kriegt man dann auch noch hin. Also von daher, ich persönlich würde immer sagen, verwendet das, was euch liegt. Das ist bei mir persönlich halt eher Gradle als Maven. Ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt ist für mich wirklich das Dateiformat. Also ich finde XML einfach furchtbar für solche Sachen. Dann ist es tendenziell halt auch so, Gradle und Maven verfolgen halt schon sehr andere Ansätze. Also in Maven ist alles irgendwie sehr strikt geregelt und man darf ja eigentlich fast nichts machen. In Gradle kann man alles machen, was dann natürlich auch zu totalem Wildwuchs führen kann und zu Bildskripten, die mehrere tausend Zeilen lang sind und wo eben auch wirklich keiner mehr weiß, was Sache ist. Muss man aber ja in beiden Stellen nicht machen. Also es gibt dann ja auch Alternativen. Was ich dann sehr interessant fand, war, als ich irgendwann mal ein Maven-Plugin gefunden habe, mit dem man Groovy-Skripte beim Bild ausführen konnte, womit man dann im Endeffekt doch irgendwie alles machen kann. Was, glaube ich, auch ein Stück weit eigentlich gegen die Philosophie von Maven verstößt. Aber ja,
ja, man kann ja da, glaube ich, auch eigene Plugins schreiben, ne? Aber das ist dann richtig aufwendig. Die muss man in Java schreiben. Die müssen ja auch irgendwie dann wieder auch gebaut werden, damit sie dann überhaupt genutzt werden können. Also es müssen im Prinzip getrennte Projekte sein, glaube ich, oder?
Ich weiß es nicht genau, weil ich glaube auch, das ist dann im Übrigen eine Sache, die ich bei Gradle sehr angenehm finde, so rein konzeptionell gesehen. Wenn man halt merkt, das Bildskript wird irgendwie immer größer und unübersichtlicher, dann hat man immer noch die Möglichkeit, praktisch im ersten Schritt zu sagen, okay, ich schreibe mir jetzt für das, was ich hier mache, ein eigenes Plugin. Das mache ich aber im Projekt. Da kann man sich dann so ein Build-Source-Verzeichnis anlegen. Das ist dann praktisch nochmal ein untergeordnetes Bildskript, also ein untergeordnetes Gradle-Projekt, was vom Gradle-Projekt darüber verwendet wird. Und dann kann man sich da im Grunde erstmal relativ schnell und einfach Plugins schreiben und kann die eben auch sehr einfach in dieser Umgebung testen. Und wenn er dann eben auch später in die Situation kommt, dass man halt auch sagt, okay, das ist jetzt auch was, das kann ich in anderen Projekten gebrauchen, dann ist es sehr, sehr einfach, das aus dem Build Source in ein eigenes Projekt auszulagern, um es dann halt irgendwo extra zu haben. Mhm. Ja, also da kann man dann so quasi so eine Evolution betreiben von unübersichtlichem Build-Skript zu übersichtlichen Build-Skript mit ein paar intern nur rein lokal geskripteten und kompilierten Plugins zu irgendwelchen Plugins, die dann global in der ganzen Firma oder in der ganzen Welt verwendet werden können.
Ja, ich muss sagen, mir gefällt der Gradle-Ansatz auch sehr gut, weil in der Realität braucht man halt einfach manchmal ein bisschen mehr als das, was die Tools schon vorsehen. Ja, da kann man als Dogmatiker schreien, das gehört dann aber nicht ins Bildsystem rein oder keine Ahnung. Aber ich meine, bei Arndt musste man das machen. Ja, da hat man Skripte in XML geschrieben. Bei Gradle kann man es machen. Man muss es ja deswegen noch lange nicht nutzen. Ja, missbrauchen kann man am Ende jedes Tool. Aber bei Maven geht es halt einfach nicht. Ja, da muss ich dann halt wirklich mit eigenen Plugins rumhantieren. Und das ist bei Gradle einfach von Anfang an nativ mit drin. Und das Schlimmste, was ich jemals genutzt habe, das habe ich bis zum Ende nicht wirklich verstanden. Du hattest es eben auch schon erwähnt. Du hast es aber verstanden, das ist der Unterschied. SPT im Scala-Umfeld. Ich habe dieses Ding von Anfang an gehasst und bis zum Ende gehasst und bin froh, dass ich es nicht mehr nutzen muss.
Ja, kann ich durchaus verstehen. Also so wirklich schlüssig ist es an vielen Stellen nicht. Da ist es auch noch eher so als bei Gradle, dass ich sagen würde, da muss man sich wirklich intensiv mit beschäftigen, um dann eben halt auch bestimmte Konzepte zu verstehen und zu verstehen, warum ich irgendwelche Sachen dann an irgendwelchen Stellen im Bildskript nicht mehr verändern kann und ähnliches. Also mir ist da Gradle auch lieber, muss ich ganz offen sagen.
Und was ja bei Gradle auch seit einiger Zeit geht, weiß ich gar nicht, ob wir das nutzen, dass man die Gradle-Skripte nicht mehr in Groovy schreibt, sondern in Kotlin.
Machen wir.
Das machen wir, ja. Genau. Weil dann hat man auch da den Vorteil der statischen, also was ich als Vorteil sehe oder wir beide, der statischen Typisierung, dass einem da dann vieles nicht erst zur Laufzeit um die Ohren fliegt.
Ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe im Internet auch mal einen schönen Artikel gelesen von jemandem, der halt in der Android-Entwicklung tätig ist und der halt auch wirklich selber explizit sagt, ich habe Gradle gehasst. Und der in dem Artikel eben auch so ein bisschen ausführt, dass viele Probleme, die dann auch viele mit Gradle haben, im Grunde gar nichts mit Gradle zu tun haben, sondern mit dem Gradle-Android-Plugin.
Mhm. Okay.
Und was wohl dummerweise eine Zeit lang auch immer die gleiche Versionsnummer hatte, so dass es leicht zu verwechseln war. Und der geht eben auch dann darauf ein, wie man vieles, indem man halt auch das Build-Source-Verzeichnis richtig verwendet mit Sachen da drin, wie man dann vieles einfacher machen kann, insbesondere wenn man vielleicht auch noch Unterprojekte hat. Ja, also den haben wir auch in den Shownotes verlinkt, den Blogbeitrag, den fand ich da auch sehr erhellend, auch wenn ich selber noch nie Android-Entwicklung gemacht habe und es mich gar nicht betrifft.
Ja, ich habe es gemacht, aber ich habe da tatsächlich nur die Standardskripte damals genutzt und da gar nichts groß dran anpassen müssen, Gott sei Dank. Wollen wir weitergehen?
Ja.
Gut, dann sind wir auch schon so bei dem, ja, nennt man es noch Web-Framework?
Vielleicht. Das ist so der Punkt, wo, glaube ich, die meisten Entwickler, die mit Java arbeiten, erstmal reflexartig irgendeine Spring Boot-Abhängigkeit in ihr Projekt einbauen. Das haben wir nicht gemacht. Wir verwenden als Web-Framework Kator. Das ist komplett in Kotlin geschrieben. Kommt auch von JetBrains selber. Mhm. So von der Basis her ist es auch so, dass letztendlich alles, was in Requests reinkommt, kommt schon in Coroutines rein, womit es dann halt auch ja relativ einfach wird, das Ganze performant zu machen, weil man sich da halt selber auch gar nicht mehr groß mit auseinandersetzen muss, in welchem Kontext wird das jetzt ausgeführt, warum, wieso. Für mich persönlich war das auch durchaus in gewisser Weise eine Herzensangelegenheit, weil ich, wie wahrscheinlich die meisten Leute, wenn nicht alle in der Firma wissen, kein sonderlicher Freund von Spring bin.
Glaube ich nicht, das hat auch keiner mitbekommen bisher.
Bestimmt nicht. Ich muss gestehen, mit Spring habe ich irgendwie gleich mehrere Probleme. Für mich fängt das immer schon mit dem Thema Annotations an. Das ist so eine Sache, wenn man aus dem Scala-Umfeld kommt, wo Annotations kaum eine Rolle spielen, also zumindest war es so, als ich damit gearbeitet habe, und man kommt dann wieder in eine Welt zurück, wo es halt mehr Java oder Kotlin ist. Also ich persönlich war hier erstmal überrascht, in welchem Ausmaß Annotations verwendet werden. Und ich habe damit immer das Problem, wenn irgendwo eine Annotation dran ist, das kann dann sein, dass es irgendwie sowas wie irgendeine Nullable oder Not Null Annotation.
Was eigentlich ins Typsystem reingehören würde.
Genau, die haben, eigentlich keine echte Bedeutung. Dem Compiler ist es egal, der kümmert sich nicht drum. Es kümmert sich vielleicht das Tooling drum. Gerade beim Thema Not Null und Nullable, da gibt es auch noch verschiedene. Mhm, ja, also es gibt dann welche von Checkstyle, dann gibt es von JetBrains welche. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn dann Java-Klassen über das entsprechende Plugin von IntelliJ in Kotlin-Klassen konvertiert, wenn da die JetBrains-Annotations dran sind, dann wertet er das aus und macht entsprechend die Typen dann so, dass das eben nullable ist oder nicht. Wenn da irgendwelche anderen Annotations dran sind, das wird nicht ausgewertet und dann muss dann die Typen selber korrigieren. Kurz gesagt, das sind Annotations, die haben im Grunde keine echte Bedeutung. Nur für irgendein bestimmtes Tool, aber ansonsten haben sie keine Bedeutung. Ja, dann gibt's so Annotations wie addBean oder Configuration oder was auch immer. Die haben eine Bedeutung. Das Problem ist, dass es gar nicht einfach ist, herauszufinden, was für eine. Also für mich bedeutet es dann immer, wenn ich die sehe, okay, hier passiert was. Irgendwo wird diese Annotations ausgewertet und ich habe aber keine Ahnung, warum. Und ich habe auch keinen einfachen Weg, dahin zu kommen. Ja, also ich weiß zum Beispiel von dem anderen Core-Produkt, da haben wir im Code so irgendeine Annotation, über die gesteuert wird, dass dann Timing-Informationen von der Funktion gelockt werden.
Klassischer Aspekt-orientierte Geschichten.
Genau, ja. Und es ist halt so, wenn ich jetzt einfach mal in der Entwicklungsumgebung auf die Annotation klicke, dann lande ich bei der Annotation, aber eben nicht da, wo das die ganze Auswertung passiert.
Genau, und da liegt der große Unterschied zum funktionalen Ansatz. Ne? Da sagen andere, naja gut, aber da rufe ich auch einfach eine Funktion auf und weiß nicht unbedingt, was sich dahinter verbirgt. Aber die kann ich aufrufen mit den Mitteln der Entwicklungsumgebung und dann sehe ich, was passiert an dieser Stelle.
Ganz genau so ist es. Und was da Spring angeht, ist dann für mich auch immer noch das Problem, also solange alles funktioniert, ist das super einfach. Da man macht im Zweifelsfall noch eine Annotation, eine zusätzliche ran. Und wenn an einer Funktion 5 oder 6 dran sind, was soll's? Solange am Ende das passiert, was ich will, ist das ja okay. Aber immer dann, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird's wirklich schwierig. Und dann ist es halt auch mit einem Debugger oft gar nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich, herauszufinden, warum jetzt irgendetwas schief geht. Ich erinnere mich noch daran, dass wir mal die Situation hatten, dass wir eine REST-Schnittstelle entwickelt hatten und wir hatten halt davor gesagt, okay, der Aufruf, ja, das ist ganz klar ein Put und kein Post. Und so war in dem Java-Produkt die Schnittstelle implementiert und so war dann halt auch der Client implementiert und wir waren beide der Meinung, es funktioniert. Dann haben wir es zusammengesteckt und es hat nicht funktioniert. Es kam immer, auf den Put-Request kam immer ein Method not allowed zurück. Und wir haben das dann analysiert und haben versucht herauszufinden, woher das kommt. Wer lehnt das ab? Und wir haben es nicht herausgefunden. Wir haben am Ende gesagt, gut, dann machen wir eben Post, denn Post kommt durch. Ja, und das ist halt so eine Sache, Situationen wie diese habe ich mit Spring schon mehr als einmal erlebt, dass es halt ganz, ganz schwierig war herauszufinden, warum jetzt irgendein bestimmtes Problem da war und wir dann am Ende eben unter Umständen sogar auf die Art und Weise aufgegeben haben. Und wie gesagt, solange das funktioniert, ist es super und da geht auch ganz, ganz viel sehr, sehr schnell. Es besteht halt immer die Gefahr, dass in dem Moment, wo irgendwas nicht funktioniert, dass man dann die Zeit, die man vorher eingespart hat, erstmal wieder bei der Fehlersuche verbrät.
Ja, und ich muss auch sagen, mit diesen Annotations, ich bin da auch kein Freund von. Das war damals eine tolle Sache, als es rauskam. Ich glaube, mit Java 1.5 ging das damals. Und da hat es einfach Möglichkeiten eröffnet, die zu der Zeit mit Java nicht möglich waren. Aber am Ende ist es ein Flaw in der Programmiersprache. Ja, also wie du schon sagst, darüber wird Typisierung gemacht. Ja, wenn ich will, dass es not null ist, dann sollte das ich diese Sachen prüfe, dann sollte das in der Programmiersprache stattfinden, so wie es bei Kotlin ja der Fall ist, dass man bei den Typen ja unterscheidet, ob die nullable sind oder nicht. Und wenn es darum geht, was weiß ich, Transaktionen zu rappen oder sowas, da habe ich in einer funktionalen Programmierung halt ganz andere Möglichkeiten und braucht dann sowas auch entsprechend nicht mehr. Deswegen in den Jahren Scala habe ich tatsächlich auch keine einzige Annotation jemals genutzt. Braucht man halt einfach nicht, lässt sich anders lösen und wahrscheinlich ist es bei Kotlin genauso.
Es ist schon so, dass man immer wieder Annotations verwendet an verschiedenen Stellen. Man merkt da halt einfach auch, dass es ein bisschen näher an Java ist, als das bei Scala der Fall ist. Also zum Beispiel für die Serialisierung, da gibt es ja auch direkt für Kotlin dieses Kotlin X Serialization Projekt. da macht man auch eine Annotation an die Klasse ran. Da weiß ich allerdings auch nicht, ob man es anders wirklich sinnvoller machen könnte. Das finde ich dann noch okay, aber ich brauche, also ich verwende da deutlich weniger, als ich das in einem typischen Java-Projekt heute vermutlich machen würde.
Okay, ja, und entschieden haben wir uns am Ende für?
Kator, hatte ich ja schon erwähnt. Ist ein sehr kleines, schlankes Web-Framework. Also man muss ganz, ganz klar und deutlich dazu sagen, es kann dann viel, viel weniger, als man mit Spring kriegt. Nicht, wenn ich Spring reinnehme, dann kriege ich ja noch einen ganzen Haufen zusätzlicher Sachen mit rein. So
Security, Scheduling und was da auch alles drinsteckt.
Injection und ja. Ähnliches. Und man muss dann halt im Zweifelsfall gucken, was brauche ich eigentlich wirklich und sich die Sachen dann selber ins Projekt reinholen. Das ist halt dann schon ein ganz anderer Ansatz, aber einer, den ich, um ehrlich zu sein, auch besser finde. Also es ist auch bei Kator selbst so. Ich glaube, wir haben inzwischen eine Liste von, ich weiß es nicht, locker 10 verschiedenen Kator-Bibliotheken, weil sie halt für ganz, ganz viele Sachen, da gibt es dann halt Plugins und wenn er das nutzen will, dann holt man sich das rein. Und wenn er es nicht nutzen will, dann hat man es nicht mit drin. Was dann gleich auch den Vorteil hat, dass man nicht irgendwelche Abhängigkeiten im Projekt drin hat, die man eigentlich nicht braucht, die dann aber unter Umständen später für Sicherheitslücken verantwortlich sind, wo man dann wieder gucken muss, okay, was wird denn damit gemacht? Kann ich die ignorieren oder sollte ich jetzt zusehen, dass ich irgendwie die Abhängigkeit darunter aktualisiere? Also das finde ich einfach vom Ansatz her viel, viel besser, nicht zu sagen, ich habe irgendwie 1-2 Abhängigkeiten, über die ich 100 Bibliotheken reinkriege und dann kann ich alles machen, was ich will, sondern für alles, was ich machen will, hole ich mir eine spezialisierte Abhängigkeit rein und dann kann ich das machen, was ich machen will.
Zwei Fragen dazu. Eine Aussage eher. Natürlich sehe ich da die Gefahr, dass auch Kator über die Zeit hinweg natürlich immer mehr leisten wird. Gut, vielleicht haben sie es mit ihrem Plugin-Mechanismus, den du gerade geschrieben hast, ganz gut verhindert. Und die Sachen werden dann wirklich eher in Plugins ausgelagert und auch zur Verfügung gestellt. Und noch eine Frage dazu, genau das Thema Dependency Injection, was du eben erwähnt hattest. Spielt es bei Kator überhaupt eine Rolle? Wie macht man das? Wie machen wir das? Also bei Scala kenne ich es noch, da hat man dann irgendwie mit Implicits rumhantiert. Spring, ja, halt kurz, Annotations.
Kurz mal eine Gegenfrage. Wozu brauchen wir Dependency Injection?
Ja. Früher hat man immer gesagt, zum Testen, ne? Damit ich halt schön meine konkreten Implementierungen raushalte und die Units einzeln testen kann.
Also das ist halt was, das ist eigentlich meine Erfahrung, dass es auch nur genau dafür verwendet wird. Wenn man sich jetzt mal Spring anguckt, Spring kann da ja wahnsinnig viel, wo man dann halt im Zweifelsfall auch irgendwelche Sachen hat, die dann im Thread Local sind oder ähnliches. Ja. Und dann kann man im Zweifelsfall noch über Profile steuern, dass unter bestimmten Bedingungen bestimmte Sachen nicht vorhanden sind oder auch unterschiedliche Implementierungen vorhanden sind. Das sind alles Sachen, wenn man das braucht, ist das super. Ja, ich stelle mir halt auch mal vor, ich habe eine Anwendung, die vielleicht in unterschiedlichen Umgebungen installiert ist, weiß ich nicht, jetzt mal ganz primitiv gedacht. Ich habe irgendwie ein Frontend dazu, das wird zum einen irgendwo lokal installiert und verwendet dann direkt eine Datenbank oder es verwendet die Datenbank über eine REST-Schnittstelle, weil es irgendwie remote läuft. Sowas kannst du dann halt im Zweifelsfall über solche Profile sehr, sehr gut steuern. Ja, also wenn man sowas machen will, dann ist sowas wie Spring oder weiß ich nicht, im Kotlin-Umfeld gibt es halt auch das Project Coin, was halt auch Dependency Injection bietet, ist das super. Wenn es einem nur darum geht, dass man sagt, ich möchte in Tests zum Beispiel was mocken können, dann würde ich sagen, mit einer Programmiersprache wie Kotlin oder allgemeiner gesprochen mit einer Programmiersprache, die Default-Werte für Parameter liefert, braucht man das nicht. Also unsere Vorgehensweise liegt eigentlich darin, dass wir uns hinstellen und sagen, okay, wenn ich eine Klasse erzeuge, alles, was ich später zum Testen brauche, kommt als Wert in den Konstruktor und da setze ich einen Default-Wert. Und damit bin ich halt in der Situation, dass ich für einen Produktivcode brauche ich einfach kein Dependency Injection, für einen Testcode brauche ich es auch nicht, weil ich einfach da, wo ich teste, gebe ich halt an der Stelle das Objekt rein, was ich da zum Test haben will. Ob das nun ein Mock ist oder irgendeine Minimalimplementierung, die irgendwas anders macht, ist dann auch egal.
Ja, finde ich super, weil auch das wieder die Komplexität einfach runtersetzt und die Verständlichkeit des Codes vereinfacht, ne? Weil dieses Ganze mit der Dependency Injection war ja auch immer an irgendeiner Stelle, musste ja auch konfiguriert werden, was wird genommen, beziehungsweise es haben dann implizite Regeln gegriffen, halt von Spring oder Gott behüte früher J2EE oder gut, JEE war ja dann schon gar nicht mehr so schlimm. Und in anderen Bereichen ist man halt auch ohne ausgekommen. Ich kenne es auch aus dem Frontend-Umfeld, da hat damals Angular 1 hat tatsächlich Dependency Injection mitgebracht, was jetzt so JavaScript-mäßig, TypeScript-mäßig erstmal nicht ohne weiteres möglich war. Die haben da was mitgebracht, was auch super fragil war. Ich weiß gar nicht, ob es Angular 2, das habe ich nicht mehr verfolgt, ob sie es da weitergemacht haben. Aber auch im React-Umfeld arbeitet man einfach nicht damit, sondern halt auch genau so, wie du es eben beschrieben hast. Man gibt halt die Sachen mit rein. Und was mir gerade noch einfällt zu den Annotations, muss ich noch sagen, hatte ich neulich nämlich gelesen, dass die jetzt in TypeScript kommen, ja, weil sich da auch ein JavaScript-Standard herausgestellt hat, wo ich auch so dachte, boah, das ist eins der Features, worauf ich nicht gewartet habe. Ja, aber es ist wahrscheinlich auch zu dogmatisch. Es gibt halt Anwendungsfälle, wo es nützlich sein kann. Und dann schadet es ja nichts, dieses Werkzeug im Werkzeugkasten zu haben.
Genau, muss man dann halt einfach mal gucken, wofür wird es verwendet. Und am Ende stehst du unter Umständen da und denkst dir auch, Mensch, Annotations können super sein.
Ja. Und so nochmal zum Abschließen des Scopes von Kator. Das heißt, Kator bedient so den klassischen, was bei Spring so der Controller ist, also im Prinzip den Endpoint, den ich bereitstelle in meiner API. Das ist genau. So der Kernscope von Kator.
Genau, also über Plugins geht dann halt schon einiges mehr. Da kriegst du zum Beispiel auch Security mit rein. Dass so, wenn du halt sagst, ich will das irgendwie über OAuth an irgendwas anbinden, das kann Kator dann alles auch.
Stimmt, da fällt mir gerade auf, wir haben in unserer Auflistung Keycloak vergessen, ne? Dann erwähnen wir das jetzt mal mit einem Wort.
Ja.
Das nämlich mit dem einen Wort, das wir für das ganze Thema Login, Authentifizierung und so weiter Keycloak nutzen, was es uns auch ermöglicht, über beide Produkte hinweg quasi einen Nutzer einmal einzuloggen mit seiner einheitlichen Session.
Und da wir es im anderen sowieso schon einsetzen, war das ja auch nichts, was in irgendeiner Form zur Diskussion gestanden hätte.
Ja, genau. Gut, naja, dann kommen wir zum Thema Datenbanken. Die braucht man ja auch irgendwie, weil am Ende produzieren wir Daten, die irgendwo gespeichert werden wollen. Und da hatten wir ja, glaube ich, auch in der Architektur-Episode schon ein bisschen drüber gesprochen, ne, dass wir uns für PostgreSQL entschieden haben. Auch warum wir uns überhaupt für was SQL-basiertes entschieden haben, nämlich auch hier wieder. Zum einen haben wir Erfahrung damit, ne? Also jetzt auf eine andere Datenbanktechnologie. Ich habe selber mal alternative Datenbanken eingesetzt, NoSQL-Datenbanken, aber da ist halt doch die Hürde auch wieder deutlich höher, als es am Anfang scheint, wenn man sich nur mal mit der Datenbank so auseinandersetzt. Und SQL haben wir einfach Wahnsinns-Know-how im Team, auch was das Thema Performance-Optimierung angeht, von Queries, die dann nicht schnell laufen und so weiter. Und so, da muss man einfach sagen, das, was wir hier bauen, dieses Maßnahmenmanagement, es ist halt einfach ein relationales Datenmodell. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, diesem Zwang heutzutage, oder ist ja kein Zwang, aber jeder kann ja machen, was er will, aber so dieser impliziten, ach Gott, ihr nutzt noch SQL. Nee, es macht an der Stelle einfach Sinn. Es ist das richtige Tool für diesen Use Case, den wir da haben. Ja.
Ja. Genau, sehe ich ganz genauso. Und Erfahrung ist halt auch wieder ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, einfach auch von dem Geschwindigkeitshintergrund.
Genau.
Ja, wenn wir jetzt gesagt hätten, ach, wir haben beliebig viel Zeit, dann hätten wir uns vielleicht auch intensiver mit der Frage auseinandergesetzt, nochmal ein bisschen genauer analysiert, was sind unsere Anforderungen, uns ein paar Sachen angeguckt. Selbst da bin ich mir aber nicht sicher, weil für das, was wir da machen, SQL einfach schon, also eine SQL-Datenbank einfach schon sehr, sehr gut passt.
Ja. Ja, da stellt sich natürlich die spannende Frage, SQL, da fallen mir sofort ein paar Sachen ein, nämlich das lästige Thema Datenmodell, das ist ja das, was bei NoSQL häufig als Feature hervorgehoben wird, ist für mich eigentlich so ein bisschen ähnlich wie typisierte Programmiersprache oder dynamisch typisierte. Ja, ich entscheide mich nur, wann will ich mich damit auseinandersetzen und bei SQL muss ich mich nun mal vorher mit auseinandersetzen. Das heißt, wie macht man sowas, wie sorgt man dafür, dass dann bei neueren Versionen auch halt das Schema in der Datenbank aktualisiert wird?
Ja, man droppt die Datenbank und setzt sie neu auf.
Genau.
Ja. Nein, also wir verwenden Liquibase dafür. Also es gibt durchaus noch andere Tools, spontan fällt mir noch ein, Flyway macht, glaube ich, was Ähnliches. Liquibase ist es auch wieder genauso, verwenden wir schon in einem anderen Projekt, von daher bietet es sich an. Und das kümmert sich für uns darum. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass wir da in Dateien halt definieren, so sieht unser Changelog aus. Also das sind die Änderungen, die wir machen wollen. Das kann halt ein komplettes Create-Table sein, wenn wir eine neue Tabelle einführen. Das können aber auch so Sachen sein wie, Spalte zu einer bestehenden Tabelle hinzuzufügen, irgendwelche Constraints nachzuschieben, bestehende zu löschen oder Werte ähnliches.
Auch in Spalten reinzuschreiben.
Genau, auch ja. Man könnte auch eine komplette Migration machen, dass wir halt sagen, okay, wir wollen jetzt was Größeres umstellen, also wir legen neue Tabellen an, kopieren Daten rüber und. So auf den ersten Blick klingt das dann auch immer wie was, so ja, kann ich natürlich auch mit Plain SQL machen. Ja. Zwei Sachen muss man dazu sagen. Zum einen ist für uns jetzt nicht unbedingt interessant, aber Liquibase hat halt eine Abstraktion. Das heißt, wenn wir verschiedene Datenbanktypen unterstützen müssten, würde Liquibase uns das abnehmen. Da müssten wir uns dann keine Gedanken machen. Und der wesentliche Punkt ist dann aber eigentlich, dass Liquibase sich halt um das ganze Thema kümmert. Was muss aktualisiert werden? Ja, die Anwendung startet. Dabei führen wir einfach unsere Liquibase Changelogs aus und Liquibase selber führt in einer speziellen Tabelle darüber Buch, welche habe ich schon ausgeführt. Und damit werden halt nur die ausgeführt, die noch fehlen und alle anderen natürlich nicht. Und sowas müsste man halt sonst in irgendeiner Form von Hand machen.
Und somit kann ich von jedem Stand auf den aktuellsten Stand hoch migrieren und die Datenbank updaten und muss mich im Prinzip um dieses Thema nicht mehr kümmern.
Ja, wenn man es ganz extrem weit treiben will, dann könnte Liquibase dann auch sogar, also könnte man auch so Rollback-Strategien hinterlegen, um zu sagen, wenn das jetzt hier nicht klappt, dann mach bitte das, um wieder zurückzukommen zum Stand davor. Haben wir bisher nicht, aber da geht halt schon eine ganze Menge.
Ja, und dann ist natürlich noch die zweite Frage, wenn er mit SQL-Datenbanken arbeitet, wie macht man das? Und da sind so, ist jetzt gelogen, wenn ich sage, es ist im Java-Umfeld verbreitet, ne? Aber ketzerisch könnte man sagen, da gibt es so die beiden Extreme. Ich nutze den JDBC-Connector, also die schlägt sich schon die Hand vom Kopf, die JDBC-API, wo ich dann viele lustige verschachtelte Arrays zurückkriege und dann gucken kann, was ich mit den Werten mache.
Tolle Idee, wir werden es umbauen.
Ja, genau. Oder die andere Alternative ist halt die, ich gehe hin und nutze was wie Hibernate oder JPA, wo ich dann wieder sehr, sehr weit weg bin von SQL.
Weder noch. Also JDBC direkt, davon kann ich eigentlich nur jedem dringend abraten. Das ist, das Handeln dann der Result-Sets ist vorsichtig formuliert furchtbar.
Sollte man mal probiert haben, um zu merken, wie schlimm das sein kann. Ja.
Ja. Was wir nutzen ist JOOQ. JOOQ basiert auf dem Ansatz, dass es zum einen aus einer bestehenden Datenbank Klassen generiert. Also für jede Tabelle kriegt man da eine Klasse und dann halt auch Spalten. Und dann hat es aber im Wesentlichen eine SQL, eine DSL, die genauso aussieht wie SQL, über die man dann halt SQL-Statements zusammenbauen kann. Also das heißt, was ich im Code schreibe, ist dann eben auch ein Insert into Values über die generierten Klassen wird das Ganze sogar ein Stück weit typsicher. Ja, also wenn ich an irgendeiner Stelle in meinem Query gesagt habe, okay, hier referenziere ich jetzt eine Spalte, die hat halt vom Typen String und ich versuche später einen Wert zu setzen in genau diese Spalte, dann muss das auch ein String sein, ansonsten meckert der Compiler. Es ist aber ansonsten so, dass es wirklich aussieht wie SQL, fast. Nicht hundertprozentig, was halt einfach auch daran liegt, dass sie bei JOOQ auch versuchen, möglichst verschiedene Datenbankdialekte zusammen zu unterstützen und halt auch so Dinge, die, soweit ich weiß, jede Datenbank unterstützt, aber jeder anders, wie halt Paging. Also gib mir mal nur Elemente 10 bis 20, kriegt man halt darüber hin und zwar in einer datenbankunabhängigen Form. Und für mich der ganz, ganz große Vorteil bei der Vorgehensweise ist der, wenn ich halt irgendwann mal plötzlich feststelle, okay, irgendein Query, was ich hier absetze, das ist elend langsam und ich muss das optimieren, dann kann ich mich halt sehr einfach hinstellen und praktisch aus dem Code mir erstmal das Statement in ein Programm von der Datenbank rüber kopieren oder in irgendeinen spezialisierten Datenbank-Editor, um das dann da auszuführen, mir meinen Ausführungsplan anzugucken, um dann darauf basierend zu gucken, okay, wo muss ich vielleicht noch einen Index setzen, falls das in Summe dann sinnvoll ist und was kann ich eventuell am Statement selber durch Umbauarbeiten optimieren, damit das richtig schnell läuft. Und dann habe ich irgendwann ein Ergebnis und ich erinnere mich nochmal auch bei der letzten Firma, wo wir halt erst was anderes als JOOQ eingesetzt hatten, ein Framework, was stärker abstrahiert hatte, da war auch irgendwas, es war schnarchlangsam, dann habe ich mir das angeguckt und dann hatte ich irgendwann ein SQL-Statement und dachte so,
das nicht zurück überführen,
wie kriege ich das jetzt zurück? Und das ging nicht. Und mit JOQ ist das halt relativ einfach. Im Zweifelsfall kopiere ich mir das erstmal aus dem Editor wieder rüber in meine IDE. Dann muss ich noch ein paar Punkte einfügen und ein paar Klammern einfügen, noch so ein bisschen andere, noch ein paar andere Sachen. Und dann funktioniert es halt da ganz genauso.
Ja,
ja, und das finde ich, also ich finde die Nähe zu SQL an der Stelle sehr, 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 sehr angenehm, weil ich halt wirklich sagen kann, also wenn man halt SQL kennt, dann kann man praktisch sofort mit JOQ SQL-Statements schreiben, absetzen, ausführen und ist halt ganz dicht dran für alles, was man eventuell für die Performance noch machen will.
Ja, ja, ich finde JOQ auch eine hervorragende Errungenschaft, weil es halt einfach genau diese Lücke füllt. Ja, du bist nah am SQL dran, du hast die notwendige Abstraktion, nämlich falls du tatsächlich mehrere Datenbanken unterstützen musst, dann nimmt dir das Tool das ab. Aber du hast halt genau diese Optimierungsmöglichkeiten. Und auch hier kommt wieder hinzu, insbesondere du hast ja schon super viel Erfahrung mit. Das heißt, auch da sind wir jetzt eigentlich nicht in der Situation, dass wir irgendwie mit was Neuem rumhantieren, womit wir uns noch nicht auskennen. Ja, ich habe ja in der Vergangenheit mal mit JPA arbeiten dürfen, um noch diesen anderen Extremfall am äußeren Rand abzudecken. Und da geht es ja im Prinzip darum, dass man versucht, objektorientierte Modelle, was jetzt heute auch nicht mehr ganz so modern ist, das in diesem Umfang zu machen, auf ein relationales Datenmodell abzubilden. Und man kann sich da sogar von JPA dann das Datenmodell generieren lassen, wo dann halt über ja, relationale Datenbanken, relationale Tabellen versucht wird, diese objektorientierten Strukturen irgendwie abzubilden. Und meine Erfahrung war da auch, das ist super für Prototyping, da kann man schnell mitarbeiten. Aber damals bei einer realen Anwendung hat es am Ende dazu geführt, dass die ganzen Queries man dann am Ende doch einfach SQL in String geschrieben hat, weil die Query-Möglichkeiten von JPA einfach nicht die Performance dann gebracht haben, die man brauchte, sobald es um komplexere Joins geht. Und dann sind ja da so Automatismen drin wie Eager und Lazy Loading. Ne? Bei Lazy Loading kann ich sagen, ach super, lad doch die Daten erst nach, wenn ich dann auf ein bestimmtes Feld von meiner zurückgelieferten Entität zurückgreife. A, hat es natürlich massive Probleme in Bezug auf Transaktionssicherheit und zum anderen verlierst du damit natürlich am Ende jede Kontrolle darüber, wann Zugriffe auf die Datenbank erfolgen. Ja. Und ich bin immer der Meinung, es gibt irgendwie so zwei Bereiche, wo es echt wichtig ist, noch relativ nah am Thema dran zu sein. Und das ist zum einen das Thema, immer wenn ich Netzwerkkommunikation mache, ja, da hat es ja früher auch mal Java RMI, weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, ja, Remote Method Invocation, wo man gesagt hat, ah super, ein Rechner kann einfach einen anderen aufrufen und für den Entwickler sieht es so aus, als wenn es einfach ein Funktionsaufruf ist. Ja, hat sich auch nicht durchgesetzt, weil am Ende musst du dann doch irgendwelche speziellen Exceptions fangen und so weiter. Und an der Stelle hast du eine Abstraktion, die willst du eigentlich nicht haben. Wenn ich einen Netzwerkzugriff mache, ist es nun mal was langsam ist und das möchte ich explizit tun. Ja? Deswegen ist da zu viel Abstraktion schlecht. Und das andere, was halt eine Anwendung langsam machen kann, ist einfach genau das Thema schlecht programmierte Datenbankzugriffe, keine Kontrolle darüber, wann erfolgen Zugriffe, weil es ist halt am Ende auch immer ein Netzwerkzugriff. Und deswegen finde ich es da auch einfach gut, da extrem nah am Thema dran zu sein und das löst JOQ an der Stelle. Wichtig ist eigentlich eine kostenpflichtige Library, ne? Die kommt von der Firma, aber sie ist für die Open-Source-Datenbanken, also wenn ich da mit MySQL, PostgreSQL anbinde, dann ist sie kostenlos, erst wenn ich Microsoft SQL Server, Oracle und so nutzen will,
genau.
Dann kostet es und sie. Auch das sind machbare Preise, also es lohnt sich in jedem Fall.
Ja, es ist auch dann so, man zahlt pro Entwickler und nicht pro verkaufte
keine
Instanz dann nachher, also keine Laufzeitlizenzen,
ja.
Genau. Es ist auch noch gestaffelt davon, welche Datenbank man benutzt. Ich glaube, für die teuerste Version brauchst du am Ende nur, wenn du irgendwie noch ein DB2 im Einsatz hast oder irgendwie
genau,
sowas
war. DB2 Support gab es auch noch, wer es braucht. Wir Gott sei Dank nicht. Gut. Und dann gibt es noch eine Datenbank, die bei uns auch eine Rolle spielen wird. Das ist das Thema Elasticsearch, weil am Ende geht es halt doch häufig darum, Daten performant abzufragen, also gerade so Suchergebnisse oder Tabellen, wo ich auch gleichzeitig Berechtigungsprüfungen auf die einzelnen Sachen machen muss. Das kann ich natürlich auch alles mit SQL machen, aber wer das schon mal gemacht hat, weiß auch, da werden zum einen die Queries komplexer, ich muss potenziell mehr joinen. Das macht natürlich die ganze Sache wieder langsamer. Und da ist halt schon die Idee, dass man hingeht und sagt, eventbasiert schreibe ich, wenn sich Daten geändert haben, halt einfach baue ich mir in Elasticsearch noch ein Lesemodell auf, wo all diese Informationen denormalisiert einfach als fertige Felder drin liegen, zum Beispiel welche Nutzergruppen dürfen jetzt auf diese Entität zugreifen, und dann kann ich da mit sehr einfachen Queries sehr schnell die Daten abrufen. Elasticsearch fällt zwar immer nur im Kontext von Volltextsuche, ne? Das ist so das, wofür es bekannt ist, aber am Ende ist es eine Dokumentendatenbank, also ich sag mal ähnlich wie MongoDB. Ja, mein Index hat halt Dokumente. Jedes Dokument entspricht im Prinzip dem, was eine Zeile in einer SQL-Datenbank ist. Nur, dass ein Dokument halt auch noch Unterfelder haben kann, also in sich verschachtelt sein kann. Und somit kann dann Elastic halt auch sehr gut nutzen, wenn jetzt nicht die Volltextsuche im Vordergrund steht. Was hier aber natürlich auch der Fall ist. Also ganz klar, wir wollen auch flexible Textsuche haben. Aber es kann gleichzeitig auch einfach den anderen Fall mit erschlagen. Und auch da haben wir in den letzten 2 Jahren Erfahrung im Core-Team gesammelt, weil wir da unsere Suchfunktion auf Elasticsearch ausgelagert haben. Das war vorher alles in dem einen Monolithen drin, sage ich mal. Und wir haben das ausgelagert und haben damit insbesondere die ganze Berechtigungsprüfung durch eine eventbasierte Denormalisierung enorm performant gestaltet und können jetzt sehr schnell Daten abrufen. Und da sind wir gerade erst beim Rollout. Ist da also noch ganz brandneu, auch wenn wir schon ein bisschen länger dran arbeiten und schon viele Erfahrungen mit Elastic sammeln konnten. Spricht wieder für CQRS-Pattern, ne? Also, und Microservices. Es ist einfach so, für bestimmte Sachen lohnt es sich, sich ein Lesemodell vorzuhalten, weil es ist wie immer in einer Anwendung, hat man früher schon bei Datenbanken gesagt, ich muss mir überlegen, wie oft schreibe ich die Daten, wie oft lese ich die Daten, und dann sollte ich es für den Anwendungsfall, der häufigere ist, optimieren. Und in den meisten Anwendungen wird nun mal deutlich häufiger auf Daten zugegriffen, als dass sie geschrieben werden. Und von daher muss ich mir überlegen, wie kriege ich sowohl performantes Schreiben hin, als auch performantes Lesen. Und das geht einfach nur mit 2 unterschiedlichen Datenmodellen, die man dann aber halt entsprechend über Events synchron halten muss. Nicht trivial, aber wenn es erstmal läuft, dann läuft's und man wird mit toller Performance belohnt. Ja, ich habe gerade das Stichwort schon gesagt, das Stichwort Events. Ne? Bei Microservices geht es am Ende immer darum, wenn man Microservices in ihrer ursprünglichen Idee betrachtet, dass sie keine geteilte Datenhaltung haben, sondern im Idealfall hat ein Microservice seine eigene Datenhaltung. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie pflegt er die? Ich habe es eben schon beantwortet über Events. Und dafür braucht man dann natürlich auch wieder ein Tool, was irgendwie diese Eventzustellung ermöglicht. Ja, erzähl mal.
Ja, da war eigentlich lange Zeit bei uns Kafka gesetzt. Also wir haben uns,
bekenn mich schuldig,
ja. Wir haben uns da auch nicht wirklich Gedanken gemacht, was auch einfach daran liegt, dass wir Kafka eben auch im Core einsetzen.
Und da sind wir damals auch auf den Hype reingefallen, ne? Also da haben wir überhaupt nicht viel analysiert, sondern als wir die Elasticsearch-Geschichte gemacht haben, war klar, Event Broker wird Kafka, weil es zu der Zeit einfach hip war. Naja, erzähl mal weiter.
Ja, im Großen und Ganzen funktioniert das ja auch durchaus. Also wir hatten schon in der Anfangszeit ein paar Probleme, und dann ist es natürlich auch ein sehr komplexes System. Das muss man erstmal entsprechend konfiguriert kriegen und ähnliches. Was für uns eigentlich das Hauptproblem bei Kafka geworden ist, ist der Betrieb. Wir sind da einfach in der Situation, dass wir halt auch aus verschiedenen Gründen jetzt nicht unbedingt auf eine Managed-Lösung gehen können. Wir müssen es halt auf jeden Fall auch selber betreiben können, zumindest mal für unsere On-Premise-Kunden.
Genau.
Und da hat sich für uns herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Insbesondere, wir sind auch noch auf einer etwas älteren Version, und nachdem wir uns mal angeguckt haben, was notwendig ist, um das zu aktualisieren, ist uns dann auch bewusst geworden, dass unsere die Art, wie wir das gerade ausrollen über im Docker Swarm, dass das für ein paar Stellen, die beim Update passieren müssen, gar nicht geeignet sind. Also wir werden erstmal was umstellen müssen, um es überhaupt aktualisieren zu können. Und als es jetzt um das neue Produkt ging, da hatten wir eben auch schon geguckt, wo betreiben wir das, wie, und hatten dann eben auch immer geguckt, kriegen wir da vielleicht ein Managed Kafka? Und das haben wir, glaube ich, wirklich nirgends bekommen. Das war dann halt auch der Punkt, wo wir dann nochmal dachten, okay, gut, wir hatten mit Kafka ein paar Mal Probleme, wo dann auch Sachen passierten, wo wir dann auch das Gefühl hatten, okay, wir haben die Technologie nicht im Griff. Wir verstehen sie nicht gut genug, um das betreiben zu können. Wir wissen nicht so wirklich, wie wir das Update machen können. Ist es wirklich sinnvoll, dass wir da weiter drauf setzen? Und das war dann letztendlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir am Ende gesagt haben, wir verwenden stattdessen RabbitMQ.
Genau, weil es bei unserem Anbieter, wo wir waren, schlicht und einfach als Managed Service angeboten wird. Und wir dann bei der Analyse auch festgestellt haben, dass es uns eigentlich auch durchaus einige Vorteile mitbringt, weil Kafka halt einfach nicht für den Anwendungsfall optimiert ist, mit dem wir es nutzen. Ja? Kafka ist für hohe Durchsätze, Event-Streaming und so weiter. Und bei uns geht es ja eher darum, wirklich fachliche Events an verschiedene Dienste zu verteilen, damit die dann ihre Daten entsprechend aktualisieren können und Versionshistorien aufgebaut werden können. Und da bietet RabbitMQ durchaus einige Möglichkeiten, die nochmal mehr Selektion, wer empfängt welche Events und so weiter. Das geht bei Kafka auch, aber teilweise mit größeren Mitteln, die größere Strukturen erfordern.
Also es geht bei RabbitMQ für uns wahrscheinlich einfacher. Ja. Und was den Durchsatz angeht, da hatten wir uns das halt auch mal im Vergleich angeguckt und wir werden nicht auf solche Durchsatzraten kommen, dass RabbitMQ da an seine Grenzen kommt. Davon gehen wir aus.
Ja, genau. Man kann es am Ende so formulieren, das, was wir mit Events machen, ist so anspruchslos im Prinzip, ja, weil es wirklich nur darum geht, ein Event von A nach B sicher zuzustellen, um auch asynchron, ich nenne es jetzt mal eine Transaktionssicherheit, sicherzustellen, auch wenn es keine klassische Transaktion ist, dass es für uns am Ende eigentlich fast egal ist, ob es ein Kafka oder ein RabbitMQ ist. Und gewonnen hat dann bei uns halt einfach aufgrund der Betriebsthematik, das Ding kriegen wir out of the box mit einem Klick. Da brauchen wir uns nicht darum zu kümmern, wie wird das Ding geupdatet und so weiter. Und dementsprechend ist es für uns an der Stelle die bessere Lösung, auch wenn es ein Stück weit schmerzhaft ist, dass wir da jetzt im Core was anderes haben als für das Maßnahmenmanagement. Das ist was, wo wir überlegen, das auch perspektivisch gerade zu ziehen, dass man auch im Core wieder RabbitMQ nutzen, wegen auch der ganzen Update-Probleme, von denen du eben gesprochen hast bei Kafka. Aber das ist natürlich dann auch irgendwann Zeit, die wir mal investieren müssen. Die Erkenntnis der Woche. Ja, unsere Dauerkategorie, die Erkenntnis der Woche. Was ist deine Erkenntnis der Woche, Benjamin?
Ich weiß nicht, ob man nach beim zweiten Mal schon von Dauerkategorie reden darf.
Doch.
Erkenntnis der Woche ist, dass ein Object in Kotlin nicht unbedingt nur einmal existiert. Das liegt letztendlich an Java, wenn man dann plötzlich in irgendeiner Bibliothek ist, in dem Fall war es Quartz, das mit einem eigenen Classloader arbeitet, der holt sich eine neue Instanz von dem Object und wenn man dann da irgendwelche Daten drin hat, die man halt eigentlich überall gleichermaßen verwenden will, dann fehlen die plötzlich an einer anderen Stelle.
Krass, ja, das wusste ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Vor allem rechnet man damit überhaupt nicht. Ja. Ein Object ist eigentlich ein Singleton, das sollte es wirklich nur genau einmal geben. Und es ist nicht so. Also ließ sich dann relativ leicht ändern, denn für uns hat es an der Stelle keinen Vorteil, dass da ein eigener Classloader verwendet wird. Also haben wir da einen anderen reingeschleust, der dann halt so funktioniert, wie wir es wollen. Aber das hat mich einiges an Zeit gekostet, weil ich halt auch erst im Debugger dann irgendwann dachte, das sind wirklich unterschiedliche Instanzen, das kann doch gar nicht sein, woran liegt das?
Ja, da musst du erstmal drauf kommen, weil der gewisse Annahmen triffst. Ja. Und wenn dir die Programmiersprache genau das verspricht, ist das was Kotlin-spezifisch ist oder wäre das bei, ich sag mal, Scala genauso gewesen? Da gibt es ja auch das Object-Keyword, um
Singleton zu erzeugen. Ich würde spontan denken, dass das bei Scala genauso gewesen wäre.
Weil es einfach die Classloader-Thematik ist, die an der Stelle zuschlägt.
Ja. Genau, das ist dann halt ein anderer Classloader, der guckt in seinen Cache rein. Ich habe das Ding noch nicht, also erzeuge ich es.
Cool, wieder was dazugelernt.
Was ich in dem Fall nicht lernen wollte, aber gut.
So ist es halt manchmal. Ja, dann sind wir auch am Ende angekommen. Wir freuen uns über dein Feedback, sowohl zu unseren technischen Erlebnissen und Entscheidungen, als auch zu unserem Podcast. Feedback geben kannst du uns über unsere Webseite, auf LinkedIn oder auf Twitter. Die Links dazu findest du auch auf unserer Webseite. In dem Sinne, tschüss.
Tschüss.